This is Wall Street.
This is an opportunity for each citizen to buy a share in America.
Hallo und herzlich willkommen zu Inside Wall Street, Ihrem Finanzpodcast direkt aus New York. Mein Name ist Sabrina Kessler, ich bin Börsenkorrespondentin hier an der Ostküste und zusammen mit meinen Kollegen Jens Korte und Heike Buchter, die das Abenteuer Wall Street seit mehr als 20 Jahren begleiten, geben wir Ihnen alle zwei Wochen einen Einblick in das, was die Investoren am wichtigsten Kapitalmarkt der Welt beschäftigt. Wir schauen also auf die Stimmung hier im Land, erklären Trends und politische Entwicklungen und finden heraus, wie und warum sich all das auf die Wall Street auswirkt. In unserer ersten Folge werden wir uns mit der wichtigsten Währung der Welt beschäftigen, nämlich dem US-Dollar und der Frage, warum er diese Rolle auch wegen der Krise in der Ukraine bald schon verlieren könnte. Bevor wir das aber tun, möchten wir uns alle einmal kurz vorstellen, damit Sie wissen, wen Sie da überhaupt gerade reden hören. Deshalb würde ich sagen, Jens, fangen wir doch mal mit dir an. Du bist ja inzwischen schon ein echtes Urgestein hier an der New Yorker Börse. Erzähl doch mal kurz, wann und warum es dich hierher verschlagen hat und vor allen Dingen, was genau du hier machst.
Also ich bin jetzt seit über 20 Jahren da. Ich bin hier angekommen in New York, als damals Bill Clinton noch der Präsident der Vereinigten Staaten war. Alan Greenspan war übrigens damals der Chef der amerikanischen Notenbank. Ich habe Volkswirtschaft studiert, hatte vorher noch eine Lehre bei der Höchst AG gemacht und Journalismus hat mich schon immer fasziniert. Und dann viele Zufälle des Lebens haben mich dann irgendwie nach New York gebracht. Und eben an der Wall Street berichte ich eben fürs Fernsehen, fürs Radio. Ich schreibe NTV Deutsche Schweizer Fernsehen, das sind unter anderem Kunden von uns und das ist schon eine ganz, ganz andere Welt gewesen, damals Ende der 90er Jahre an der Wall Street als heute. Damals, da waren über 5.000, 6.000 Händler auf dem Parkett der New Yorker Börse, da wurde man umgerempelt, umgerannt, man war auch gar nicht so beliebt unbedingt als Reporter, wenn man immer nur im Weg stand und das hat sich mittlerweile doch sehr geändert. Vieles ist digitalisierter geworden, elektronischer Handel, also dieser, da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren und heute sind die Händler schon richtig happy, mal mit einem reden zu dürfen, um sich damit die Zeit zu vertreiben. Und jetzt bin ich natürlich auch glücklich über unseren Podcast, dass es endlich losgeht. Und das noch ganz am Rande. Wir müssen Nathan Reising einen extra Dank aussprechen, denn wir haben einen Hofkomponisten, der die Musik extra nur für uns und diesen Podcast komponiert hat.
Ja, und das hat er ziemlich gut gemacht, wie ich finde. Kommen wir aber schnell nochmal zu dir, Heike. Du stehst ja nicht auf dem Börsenparkett, aber dafür bist du überall sonst im Land unterwegs. Erzähl uns doch kurz, wie du hierher gekommen bist und was du genau machst.
Ja, ich bin jetzt genauso lange da, fast wie Jens. Und ich bin die Korrespondentin, die Wirtschaftskorrespondentin der Zeit und bin deswegen auch oft im Land unterwegs, komme gerade zurück aus Kansas, wo ich eine Geschichte über Immobilien im Mittleren Westen gemacht habe oder den eher nicht existierenden Immobilienmarkt im Mittleren Westen. Und an sich bin ich hierher gekommen und hatte eigentlich wenig Vorstellungen und auch Ahnung von der Wall Street. Ich war zwar Wirtschaftsjournalistin schon davor, schon lange Jahre auch davor, aber ich hatte wenig Einsicht in die Finanzmärkte. Und meine erste Zeit hier war immer etwas schwierig, weil ich zwar das alles so schön mir zurechtgelegt hatte, aber wenn ich dann jemanden angerufen hatte, haben die einfach teilweise aufgelegt, weil sie das Gefühl hatten, ich war so im Tal der Ahnungslosigkeit, dass es keinen Sinn ergeben würde, mit mir zu sprechen. Inzwischen hat sich das ziemlich geändert. Ich habe jetzt auch mehrere Bücher geschrieben, eines eben auch über BlackRock, den großen Vermögensverwalter. Und die Wall Street ist so mehr oder minder mein Revier geworden.
Also wenn einer das Land und die Wirtschaft kennt, dann definitiv du, liebe Heike. Und das Schöne daran ist, dass du uns davon erzählen wirst, nämlich in diesem Podcast. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und um das Ganze jetzt noch schnell abzuschließen, noch ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Sabrina Kessler. Ich bin Gastgeberin und Produzentin dieses Podcasts und lebe inzwischen seit mehr als 3 Jahren hier in New York. Ganz ähnlich wie Jens arbeite ich direkt auf dem Parkett der New Yorker Börse als Korrespondentin sowohl für deutsche als auch für Schweizer Medien. Man sieht mich also im Fernsehen, kann mich im Radio hören und auch in der Zeitung lesen, zum Beispiel in der NZZ oder der Börsenzeitung in Frankfurt. Davor habe ich als Wirtschaftsjournalistin bei einigen großen deutschen Medienhäusern gearbeitet, nachdem ich zuvor VWL und Politik studiert habe. Tja, und jetzt bin ich eben hier in New York und freue mich schon drauf, alle 2 Wochen diesen Podcast zu moderieren, spannende Interviews zu führen und Ihnen hoffentlich auch immer mal einen kleinen Aha-Moment zu bescheren. Und deswegen legen wir gleich los, würde ich sagen. Vielen Dank schon mal für Ihr Interesse und damit starten wir direkt in unsere erste Folge.
Хорошо!
Скажи, как детей порти!
Очень близко!
Man mag es sich kaum vorstellen, das Ausmaß der Zerstörung, die russische Bomben beim Angriff auf den Nachbarstaat Ukraine in den vergangenen Wochen angerichtet haben. Nur noch Ruinen stehen in den hart umkämpften Städten. Mehr als 4 Millionen Menschen, so die Vereinten Nationen, sind inzwischen aus ihrer Heimat geflohen. Der Westen wiederum reagiert mit Härte, zumindest soweit es die wirtschaftlichen Konsequenzen für das eigene Land zulassen. Dutzende Staaten haben inzwischen folgenschwere Sanktionen gegen Russland erlassen, die, so beschreibt es der russische Präsident Wladimir Putin bereits Anfang März, gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung seien.
Russia's president has likened the West's sanctions to declaring war and warned of dire consequences.
Doch die Strafmaßnahmen werden nicht weniger, im Gegenteil. Auf der Liste der meist sanktionierten Länder dieser Welt liegt Russland inzwischen mit großem Abstand auf Platz 1, noch vor Iran und Syrien.
Since the Kremlin began its unprovoked invasion of Ukraine, many businesses are leaving Russia in protest.
Flying out of Russia is nearly impossible now, as is buying anything with major credit cards like Visa, MasterCard or American Express.
Companies like McDonald's, Starbucks, Intel, and Apple, an estimated 300 companies have withdrawn or significantly reduced their operations.
This morning, the White House is expected to announce new sanctions they hope will cripple Russia's ability to fund its war.
Vor allem die amerikanischen Sanktionen sind es, die der russischen Wirtschaft enormen Schaden zufügen. Der Grund dafür ist einfach, es ist der US-Dollar. Als Weltreservewährung hat er einen ganz besonderen Status. Der Dollar ist die Leitwährung, die von multinationalen Unternehmen und Finanzinstituten verwendet wird. Das bedeutet, dass die USA, wenn sie Sanktionen verhängen, deutlich mehr Macht haben, die Arbeitsweise der Zentralbank eines anderen Landes und dessen globale Handelsbeziehungen durcheinander zu bringen. Woher dieses Privileg stammt, das wollen wir heute zusammen erkunden. Wie also wurde der Dollar zu dem, was er heute ist und wie groß ist die Gefahr, dass er diese Rolle in Zukunft möglicherweise verlieren könnte? Was all das mit einem kleinen amerikanischen Skiort, einer Menge Alkohol und einem Spion zu tun hat, das klären wir gleich. Zuvor möchte ich aber erst mit meinem Kollegen und Wall Street-Experten Jens Korte sprechen. Mit ihm werde ich alle 2 Wochen und zu Beginn jeder Ausgabe kurz auf die Märkte schauen und Ihnen ein Update geben, wo die amerikanische Wirtschaft gerade steht und was die Investoren aktuell beschäftigt. Ja, Jens, es ist jetzt inzwischen 6 Wochen her, dass die russischen Truppen in die Ukraine einmarschiert sind und noch immer erreichen uns fast jeden Tag wirklich schreckliche Nachrichten von dort. Aber wenn ich mir die Kurse hier an der Wall Street mal so ansehe, dann merkt man von dieser ganzen Unsicherheit doch erstaunlich wenig. Im Gegenteil, die großen Leitindizes zum Beispiel haben alle ihre Verluste seit Ausbruch des Kriegs wieder aufgeholt. Der S&P 500 konnte im März sogar ganze 3% dazu gewinnen. Deshalb meine Frage an dich, Jens, wie erklärst du dir diese Rallye? Woher kommt das?
Ja, und was ich vor allem überraschend finde, ist, wie schnell die Kurse zurückgekommen sind. Also ich habe jetzt ja auch schon ein paar Krisen miterlebt. Ich habe es ja gesagt, ich bin schon einige Jahre hier an der Wall Street. Ich erinnere mich noch gut bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Es hat auch nur wenige Wochen eigentlich gedauert, bis man wieder auf dem Vorkrisenniveau zurück gewesen ist. Aber jetzt eben wirklich innerhalb kürzester Zeit, dass die Verluste da alle wieder abgefedert worden sind. Das ist dann doch schon sehr überraschend. Vor allem, wir haben ja auch nicht nur das Problem mit dem Krieg in der Ukraine. Wir haben auch noch die Zinsen, die gerade erhöht werden. Wir haben große Inflationsprobleme. Es wird viel über eine mögliche Rezession gesprochen. Und dennoch ging es ja zuletzt mit den Kursen an der Wall Street Woche für Woche nach oben. Also ich denke mal, einer der großen Faktoren ist einfach schon, und das diskutiere ich auch viel mit Bankern teilweise, und viele stellen sich die Frage, dass wir einfach eine unglaubliche Kapitalmenge haben. Es ist wahnsinnig viel Geld vorhanden, nicht nur in Amerika, letztendlich auch in vielen anderen Ländern auf der Welt. Und das Geld muss irgendwo hin. Und wie heißt es so schön? Tina, there is no alternative. Und das scheint eben auch momentan einfach einer der treibenden Faktoren zu sein.
Also du sagst es, viel Geld im Markt unterwegs, wenige Alternativen, was uns aber auch zeigt, dass die Kapitalmärkte nicht immer das widerspiegeln, was in der realen Wirtschaft wirklich passiert. Und das bringt mich schon zu meiner nächsten Frage, Jens. Wo steht denn aktuell eigentlich die US-Wirtschaft gut 2 Jahre nach Ausbruch der Corona-Krise? Und vor allen Dingen, rechtfertigt das diese Kurserholung, die wir da in den vergangenen Monaten an den Börsen gesehen haben?
Ja, wobei da sprichst du natürlich auch einen guten Punkt daneben jetzt 2 Jahre nach Beginn der Pandemie. Also dass wir wirtschaftlich so schnell und so gut aus der Pandemie rausgekommen sind, hängt meiner Meinung nach auch maßgeblich damit zusammen, dass die Regierung, damals übrigens auch schon erst unter Trump und dann unter Joe Biden, das ist nicht alles der Verdienst von Joe Biden, wobei ich jetzt hier nicht sagen will, dass ich ein großer Fan von Donald Trump gewesen wäre, aber die Regierungen hier haben wahnsinnig viel Geld auf die Krise durch die Pandemie geworfen. Wir reden hier von um die 5 Billionen Dollar, also 5.000 Milliarden Dollar. Und das hat eben schon geholfen in einer enormen Geschwindigkeit, die ich selber auch nicht für möglich gehalten hätte. Also ich weiß nicht, was du das siehst. Also hättest du vor 2 Jahren gedacht, dass wir heute dastehen, wo wir sind?
Ja, absolut nicht. Also zumindest, wie du gesagt hast, nicht in dieser Geschwindigkeit. Dass es langfristig nach oben geht, das kennen wir, aber das war doch sehr rasant.
Ja, aber das hängt eben meiner Meinung nach auch zum Teil damit zusammen, eben wie viel Geld da auf die Krise geworfen worden ist und übrigens jetzt nicht mal unbedingt von der Notenbank, sondern vor allem auch wirklich von den Regierungen selber. Und eben, also wo steht die amerikanische Wirtschaft? Die steht eigentlich sehr gut da. Klar gibt es jetzt inflationsbedingt erste Risse, aber wenn ich mir nur jetzt mal die letzten Arbeitsmarktdaten angucke, eine Arbeitslosenquote von 3,6%. Wir hatten im Februar 2020, also bevor Covid so richtig losgegangen ist, eine Arbeitslosenquote von 3,5%. Das war die geringste Arbeitslosenquote seit 50 Jahren und jetzt sind wir im Prinzip mehr oder weniger wieder da. Also da würde ich bei einer Größe der Volkswirtschaft der USA fast schon von Vollbeschäftigung reden. Auch die Wirtschaft insgesamt wächst sehr solide. Also insofern stehen die USA eigentlich gut da, eigentlich eben mit der kleinen Einschränkung, dass jetzt eben doch gerade vor allem auch inflationsbedingt eben momentan einiges passiert.
Du sagst es, die Inflation ist nach wie vor ein brandheißes Thema hier in den USA. Aber es gibt auch noch eine ganz andere Gefahr, die die Investoren aktuell verunsichert, nämlich das Risiko einer Rezession, einer wirtschaftlichen Abkühlung, also von der manche Experten inzwischen sprechen. Und das nicht ganz ohne Grund, denn es gibt ja einen Gradmesser, ein Warnsignal also, das uns auf diese mögliche Gefahr hinweist. Und das ist die inverse Zinskurve. Einfach erklärt sprechen wir da über den Verlauf von langfristigen und kurzfristigen Staatsanleihen. Und das Phänomen, dass die Renditen von 2-jährigen Staatsanleihen zum Beispiel plötzlich mehr abwerfen als die Papiere von 10-jährigen Staatsanleihen. Die Investoren glauben also, dass die Wirtschaft in der Zukunft stärker unter Druck stehen könnte und scheuen sich deshalb, in diese langlaufenden Staatsanleihen zu investieren. Und jetzt meine Frage an dich, Jens. Wie groß schätzt du diese Gefahr ein? Auf was müssen sich die Anleger da aktuell gefasst machen?
Ja, ich meine, du siehst ja schon so ein ganz klein bisschen meine Augen rollen, wenn ich das Wort der inversen Zinskurve höre. Ja, in der Historie ist es eigentlich so gewesen, dass vor Rezession eben diese Zinskurve invers wurde, also eben die Zinsen der kurzläufigen höher ausgefallen sind als die Zinsen der langläufigen. Und ja, wenn so etwas passiert, das ist eben ein Zeichen dafür, dass der Markt, es geht ja darum, auch wovon der Markt irgendwie ausgeht, was für ein Gespür man hat, dass sozusagen man in Zukunft eine schwächere Wirtschaft sieht und in Zukunft dann eben tendenziell die Zinsen geringer sein werden als heute. Und ja, das war häufig ein Vorbote, aber das große Problem und deshalb mein Augenrollen, das kann also diese Inversion der Zinskurve kann 6 Monate vor der Rezession passieren, 12 Monate, 16 Monate, 18 Monate. Und insofern ist halt für mich so ein bisschen die Frage, was bringt mir das, dass ich jetzt weiß, gut, diese Zinskurve ist invers. Ja, es wird dann irgendwann eine Rezession kommen, aber eine Rezession kommt eh immer irgendwann mal. Insofern weiß ich nicht, wie viel uns das jetzt im Moment sagt, aber es ist schon erstaunlich. Ich meine, du siehst es ja auch jetzt ständig, wenn wir da irgendwie die Börsensender gucken oder sowas oder Wall Street Journal aufschlagen. Das ist momentan das große Thema. Die Zinskurve ist invers. Oh Gott, es kommt die Rezession. Und ja, die Rezession wird kommen, aber wann genau, das verrät uns die Zinskurve auch nicht.
Also nichts Genaues weiß man nicht, zumindest nicht in Sachen Rezession. Was meinst du, sollten die Anleger die Zinskurve trotzdem im Blick behalten oder ist das ein Maßstab, den man bei all diesem Hype dann doch eher vernachlässigen kann?
Ja, wobei ich denke halt ein Punkt, also ganz verniedlichen will ich jetzt diese inverse Zinskurve auch nicht. Denn was man jetzt schon merkt, so langsam wird der Markt schon unruhig. Und ganz Unrecht hat er da wahrscheinlich nicht. Und wir laufen ja eigentlich seit 2008, kann man sagen, kerzengerade nach oben. Wir hatten dann halt eben nur an der Wall Street zumindest diesen Dämpfer 2020. Aber das war halt nun mal pandemiebedingt. Übrigens, die Zinskurve war, glaube ich, invers 2019.
Ja, genau, Handelskrieg mit Trump und China 2019 und vor allen Dingen Immobilienblase 2007, 2008, da kurz davor.
Ja, aber gut, ich meine jetzt, dass das dann auf die inverse Zinskurve 2019, dann 2020 tatsächlich der Einbruch folgte, das lag nun wirklich an Covid und an der Pandemie und das hat die Zinskurve mit Sicherheit nicht berücksichtigt.
Also die nächsten Monate werden definitiv spannend und wir werden mit Sicherheit noch eine ganze Menge Themen haben, über die wir hier dann an dieser Stelle miteinander sprechen müssen. Jetzt aber erstmal dir, Jens, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen jetzt viel Spaß mit unserem Deep Dive. Die Geschichte beginnt in Bretton Woods, einem unscheinbaren Skiort im Bundesstaat New Hampshire, etwa 150 Meilen nördlich von Boston. Wir schreiben das Jahr 1944. Es ist ein ungewöhnlich nasser Sommer, der genauso grau und ungemütlich ist wie der Zustand der damaligen Weltkonjunktur. Der Zweite Weltkrieg hat nicht nur Europa in Schutt und Asche gelegt, sondern auch die weltweite Konjunktur, die unter den Folgen des jahrelangen Krieges und der globalen Wirtschaftskrise in Trümmern zerfallen ist. Alle Bemühungen, dieses System wieder gerade zu rücken, sind immer wieder gescheitert. Doch hier in einem kleinen, abgelegenen Hotel am Mount Washington sollte sich die Zukunft der internationalen Währungsordnung in nur wenigen Wochen ändern.
At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrive for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference.
Es ist der wohl wichtigste Meilenstein in der Geschichte des Dollars. Die Konferenz von Bretton Woods, an der sich mehr als 700 Delegierte aus 44 Nationen beteiligten, um den Wiederaufbau des internationalen Wirtschaftssystems vorzubereiten.
Invited by President Roosevelt to the first major world financial meeting since the London Conference of 1933,
ganze 3 Wochen lang diskutierten hier Wirtschaftswissenschaftler und Politiker aus aller Welt über die Frage, wie man den globalen Handel wieder stärken kann, um so eine Basis für dauerhaften Frieden zu finden. Auch die Schaffung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank wurden hier beschlossen.
These meetings are designed to promote trade in the post-war world and to create a foundation for lasting peace.
Dass der Dollar zur zentralen Ankerwährung ernannt werden würde, war zu Beginn der Konferenz allerdings alles andere als klar. Es begann mit dem Kampf zweier einflussreicher Männer und einer ganzen Menge Alkohol. Es war ein verzwicktes Problem, das die anwesenden Herrschaften hier lösen mussten. So verzwickt, dass die meisten nicht nur in stundenlanger Arbeit versanken, sondern der Stress und die Frage, wie man die Weltordnung wieder zusammenfügen könnte, so groß waren, dass viele Anwesenden ihren Frust in Alkohol ertranken. Zu dieser Zeit, damals im Sommer 1944, hatten die meisten Länder ihren Handel miteinander längst eingestellt. Gleichzeitig gab es keine einheitliche Währung abseits des Goldstandards, der einen Austausch von Waren und Dienstleistungen ermöglicht hätte. Doch auch mit dem Goldstandard gab es ein Problem. Die Währung eines jeden Landes war zwar durch eine bestimmte Menge Gold gedeckt, man wusste also genau, was eine deutsche Mark oder ein US-Dollar zum Beispiel in Gold wert war, was den Handel untereinander vereinfachte. Mit dem Goldstandard wurde die Weltwirtschaft allerdings an die Ketten gelegt, weil die Ökonomien vieler Länder deutlich schneller wuchsen als die Goldreserven. Der Goldstandard stand deshalb schon lange in der Kritik. Vor allem dieser Mann hier sprach sich immer wieder gegen ihn aus, John Maynard Keynes. Schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnete der damals wohl bekannteste Wirtschaftswissenschaftler der Welt den Goldstandard als ein Zitat barbarisches Relikt, das als Instrument moderner Volkswirtschaften ungeeignet sei. Schon lange hatte Keynes deshalb einen Traum, den Traum von einer gemeinsamen Währung für die gesamte Welt. Profitieren davon sollte vor allem eine Nation, Großbritannien, sein Heimatland, das als Kolonialmacht in seinen Kindheitstagen ganz oben an der Spitze der Weltordnung stand. Doch sein Wunsch fand kaum Beachtung und es lag an ihm hier, Harry Dexter White, der später mit seinen Vorschlägen als Sieger aus dieser Konferenz hervorgehen sollte. Nach 21 langen Verhandlungstagen schaffte er es, die Ideen von Keynes auszustechen und den US-Dollar als neue Weltwährung zu etablieren.
The fund is essential to winning and preserving peace. That is why the representatives of 44 nations here in Bretton Woods are taking steps to prevent a repetition of the currency chaos which has usually followed in the wake of war.
Harry Dexter White war Keynes größter Konkurrent. Nicht nur war er damals stellvertretender US-Finanzminister, sondern auch derjenige, der die Konferenz leitete und das, obwohl ihn eigentlich keiner leiden konnte. White galt als uncharmant und unsympathisch. Selbst seine Kollegen, die seine Fähigkeiten durchaus bewunderten, hatten kein nettes Wort über den Politiker zu sagen. Seine Meinung hingegen war deutlich populärer. White wollte, dass die Vereinigten Staaten endlich in den Mittelpunkt der Weltwirtschaft rückten. Statt Keynes, der nicht nur eine neue Währung mit dem Namen Bancor im Sinn hatte, sondern den internationalen Zahlungsverkehr auch über eine unabhängige Zentralbank, die sogenannte International Clearing Union, abwickeln wollte, schlug White einen Fonds vor, in den Mitgliedsländer zu festgelegten Quoten einzahlen sollten, um später Kredite vergeben zu können. Doch Whites Plan war perfide. Er schlug nämlich nie offen vor, dass der Welthandel seiner Meinung nach auf dem US-Dollar basieren sollte. Wann immer er über irgendeine Form des internationalen Handels sprach, bezog er sich bloß auf, Zitat, goldkonvertierbare Währungen. Weil einigen das aber zu umständlich und unkonkret formuliert war, schlug ein britischer Ökonom einfach vor, den US-Dollar als Platzhalter in die Dokumente zu schreiben. Plötzlich stand die US-Währung in allen Dokumenten drin und konnte sich so quasi durch die Hintertür als neue Leitwährung etablieren. Ein Status, den kaum einer der Beteiligten hinterfragte. Schließlich saßen die USA schon damals auf den größten Goldreserven der Welt. Den Erfolg seines Plans konnte Harry Dexter White allerdings nur kurz genießen. Er starb wenige Monate später im Kreuzverhör der US-Behörden. Geheimagenten hatten ihn zuvor als sowjetischen Spion enttarnt, der offenbar interne Regierungsinformationen an die Sowjetunion weiterreichte. Einige Tage nach seiner Kongressanhörung erlag White einem Herzinfarkt. Sein Erbe, das System von Bretton Woods, blieb hingegen fast 30 Jahre lang bestehen, trotz scharfer Kritik. Denn von Anfang an litt die neue Währungsstruktur unter massiven Konstruktionsfehlern, vor allem das horrende Leistungsbilanzdefizit der USA, das die Regierung angehäuft hatte, um den Vietnamkrieg zu finanzieren, brachte Bretton Woods am Ende zu Fall. Gleichzeitig überstiegen die Dollarbestände bei ausländischen Zentralbanken die Goldreserven der USA immer weiter. Hätten alle Ratifizierungsmitglieder gleichzeitig auf die ihnen zustehende Goldeinlösepflicht bestanden, hätten die USA dem nicht vollumfänglich nachkommen können. 27 Jahre nach der Vereinbarung von Bretton Woods kam es deshalb zum Schock. Ausgerechnet Richard Nixon, der damalige US-Präsident, brachte das Währungssystem erneut ins Wanken. Völlig überraschend trat Nixon am 15. August 1971 vor die Kamera und verkündete, was selbst Experten nicht hatten kommen sehen. Er gab die vorübergehende Schließung des sogenannten Goldfensters bekannt, also die Möglichkeit, den Dollar jederzeit zu einem fixen Kurs von $35 pro Feinunze in Gold umzutauschen.
We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets.
Für Nixon war dieser Schritt der Höhepunkt seiner politischen Karriere. Innenpolitisch feierte er große Erfolge. Seine Zustimmungsraten etwa stiegen im Nachgang auf 90%, sodass er ein Jahr später problemlos wiedergewählt wurde. Auch Nixon selbst sah in seiner Entscheidung eine herausragende Leistung. Selbstverliebt bezeichnete er die Reform als, Zitat, bedeutendste währungspolitische Errungenschaft der Weltgeschichte, bevor der Watergate-Skandal Nixon schließlich zu Fall brachte. Für Bretton Woods hingegen bedeutete es das Aus.
In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, We will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. Stability and equal treatment is in everybody's best interest.
Alle Versuche, die festen Wechselkurse wiederzubeleben, scheiterten jedoch. Nach und nach begannen die beteiligten Staaten, ihre Interventionen zur Stützung des Dollars einzustellen, als erstes die Schweiz. Im März 1973 zerfiel das Währungssystem endgültig. Es begann die Zeit des sogenannten Fiat-Geldes, also des ungedeckten Papiergeldes ohne jeden inneren Wert. Doch warum hat der Dollar auch heute noch, 50 Jahre später, so einen wertvollen Stand in der Weltwirtschaft? Um das zu verstehen, müssen wir diesen Begriff hier ins Spiel bringen, den sogenannten Petrodollar. Petro ist die englische Abkürzung von Petroleum, also Erdöl, und liefert damit bereits einen ziemlich guten Hinweis, warum der Dollar bis heute eine so wichtige Rolle im Weltwirtschaftsgefüge spielt. Es ist das Jahr 1974, ein Jahr nach dem Zusammenbruch von Bretton Woods. Als offizielle Ankerwährung war der Dollar Geschichte, aber die Dominanz der US-Währung einfach so aufzugeben, kam für US-Präsident Nixon nicht in Frage. Wie passend, dass Henry Kissinger, sein wichtigster Berater in Sachen Sicherheit und Außenpolitik, einen Plan für ihn hatte. Man wollte Saudi-Arabien, damals der größte Ölproduzent der Welt, auf die amerikanische Seite holen, um den Einfluss des Dollars noch mächtiger werden zu lassen. Durch bilaterale Abkommen mit den Saudis gelang es Nixon schließlich, die Mitglieder der Organisation Erdöl exportierender Länder, der heutigen OPEC also, davon zu überzeugen, den Handel mit Öl in Zukunft in Dollar zu faktorieren. Im Gegenzug lieferte die USA tonnenweise Waffen nach Saudi-Arabien, um den Ölstaat beim Aufstieg im Mittleren Osten zu unterstützen und die Vormachtstellung im Kampf gegen den Iran auszubauen. Seit mehr als 50 Jahren also wird Rohöl, der begehrteste Rohstoff der Welt, nun in Dollar gepreist. Diese Abhängigkeit trug maßgeblich dazu bei, den Dollar zur weltweit dominierenden Währung zu machen. Da Länder, die Öl kaufen wollen, zunächst US-Dollar erwerben müssen, führt der Ölverkauf faktisch zu einer zusätzlichen Nachfrage nach der US-Währung. Das wiederum führt zu einer größeren Währungsstabilität des Dollars und schützt die US-Wirtschaft zusätzlich vor einigen Formen der Preisinflation. Doch der Petrodollar hat noch einen anderen Vorteil. Saudi-Arabien nämlich legt seine Erlöse aus dem Verkauf von Rohöl seit jeher in US-Staatsanleihen an. Diese künstliche Nachfrage nach den Bonds verschafft der US-Regierung seit Jahrzehnten einen stetigen Kreditstrom und finanziert damit indirekt die Ausgaben und Schulden der USA. Und genau darüber will ich jetzt mit dir, Heike, sprechen, unserer USA-Expertin, die sich in all ihren Jahren hier an der Wall Street nicht nur auf den Öl-, sondern auch auf den Bondmarkt spezialisiert hat. Genau der hat es nämlich in sich, denn es ist nicht nur der größte, sondern auch der liquideste Anleihemarkt der Welt. Ganze 23 Billionen Dollar ist der Markt für US-Staatsanleihen inzwischen schwer. Und Heike, verrat uns doch jetzt mal, wieso ist dieser Bondmarkt gerade im Zusammenhang mit dem Dollar so wichtig und was macht ihn aus Sicht vieler Anleger so spannend?
Was den Treasury-Bond-Markt so aufregend für Investoren macht, ist, dass man zu jeder Tages- und Nachtzeit auf diesen Markt zugreifen kann. Das heißt, also es ist immer jemand da, der kaufen oder verkaufen will. Das nennt man Liquidität. Die ist eben so hoch, dass dieser Markt als extrem sicher gilt. Und dazu eben noch die Garantie, dass die USA eben nicht pleite gehen werden. Und in jeder Krise flieht die Welt in die Treasuries. Und das wiederum stärkt natürlich auch den Dollar, weil den braucht man, um sie zu kaufen.
Wenn wir über diese Staatsanleihen reden, dann reden wir aber auch über Schulden, zumindest aus amerikanischer Sicht. Denn diese Staatsanleihen sind ja am Ende nichts anderes als Verbindlichkeiten. Da stellt sich mir jetzt die Frage, wenn die Nachfrage nach diesen Staatsanleihen immer weiter steigt, und das haben wir ja auch in den vergangenen Wochen im Zuge des Ukraine-Kriegs gesehen, riskiert die USA damit nicht, selbst irgendwann pleite zu gehen?
Auf diese Weise wird das nicht passieren. Wenn es hart auf hart kommt, wird der jeweilige Fed-Chef in den Keller der Notenbank schreiten und da wird einfach Geld gedruckt und damit werden die Gläubiger befriedigt. Was eine viel größere Gefahr darstellt, ist, dass der Dollar die Rolle als Leitwährung verliert. Und das würde wiederum natürlich auch dieses eingespielte Team zwischen Treasuries Market und Dollar, das eben weltweit den Finanzmarkt unterliegt, wenn das gestört werden würde, das wäre dann problematisch.
Die Stärke des Dollars hängt also ganz eng mit dem amerikanischen Bondmarkt zusammen. Ich glaube, das muss man einmal verstehen, um auch diese wirtschaftlichen Strafmaßnahmen, die ja jetzt hier gegen Russland verhängt wurden, besser einordnen zu können, zumal die ja möglicherweise auch massive Konsequenzen für die USA, besser gesagt für den Dollar haben. US-Präsident Joe Biden hat ja kürzlich die Dollarreserven aus Russland einkassiert. Aber schneidet sich die US-Regierung damit nicht eigentlich selbst massiv ins eigene Fleisch?
Also man kann schon sagen, dass Biden eventuell den Bogen überspannt hat, weil es war ja nicht nur Russland, es waren auch die Devisenreserven von Afghanistan kürzlich. Da hat Biden einfach bestimmt, dass man diese, ich glaube es waren 7 Milliarden, der Notenbank von Afghanistan wegnimmt. Letztendlich ist es aber schon das Geld der afghanischen Bevölkerung. Und das bringt natürlich immer mehr Länder dazu, sich zu überlegen, gibt es Alternativen? Können wir dem Dollar ausweichen? Können wir unsere Reserven wirklich sicher machen? Auch in dem Fall, wo wir quasi nicht einverstanden sind mit dem, was die USA tut oder uns tun lässt. Das ist auch noch nicht mal so, dass es sich nur auf feindliche Regimes bezieht. Denken wir an den Iran. Das Nuklearabkommen, was Trump einfach sang- und klanglos storniert hat, das hat die Europäer sehr in die Klemme gebracht, denn Europa ist abhängig vom Öl, eben auch vom iranischen Öl. Das wollten sie weiterhin importieren. Das ging aber nicht mehr, weil die Banken gesagt haben, wir können einfach nicht über den Dollarraum gehen. Wir sind sanktioniert und wir wollen halt einfach keinen Ärger haben. Und daraufhin hat die EU angefangen zu überlegen, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, um den Dollar herum dieses iranische Öl nach Europa zu bringen. Also es ist nicht nur immer so, dass es die Feinde des Westens sind, die darunter fallen, sondern es ist durchaus auch bei Verbündeten so, dass die sagen, ja, Moment mal, wir wollen uns nicht alles diktieren lassen aus Washington.
Ja, und ein ganz aktuelles Beispiel ist ja auch die Meldung, dass Saudi-Arabien seine Rohölverkäufe nach China in Zukunft nicht mehr über den Petrodollar abwickeln möchte, sondern über den Renminbi, also die chinesische Währung. Also da sieht man schon eine schrittweise Loslösung oder zumindest den Versuch von vielen Ländern, sich vom Dollar als Weltwährung abzukoppeln. Und das weiß natürlich die US-Regierung, das ist kein Geheimnis. Und deswegen versucht man auch Pläne zu entwickeln, um dieser schwindenden Vormachtstellung entgegenzuwirken. Vor wenigen Wochen erst hat ja US-Präsident Biden zum Beispiel einen Erlass unterzeichnet, um die Machbarkeit und den Nutzen eines digitalen Dollars zu untersuchen. Heike, was hältst du von dieser Idee und wie wahrscheinlich ist dieser Vorstoß überhaupt?
Ich denke, die Amerikaner müssen da was machen. Eine Alternative, die natürlich jetzt auf der Hand liegt, sind diese Kryptowährungen, sind die digitalen Währungen. Und wir reden da jetzt eben nicht über Bitcoin und diese ganzen anderen privaten Initiativen, sondern wir reden jetzt eben über Länder, die eine eigene digitale Währung ausgeben. Das Ganze ist hochkomplex, weil man damit das komplette Finanzsystem neu aufstellen müsste. Es gibt der Zentralbank unerhörte Einblicke in den privaten Geldbeutel der Leute und so weiter. Also da gibt es wahnsinnig viele offene Fragen, weswegen sich die USA zumindest sehr zurückgehalten hat bisher. Aber zum Beispiel China, die ja alles, was so Privatsphäre angeht, ihrer eigenen Bevölkerung, sagen wir mal, recht rustikal vorgeht, die haben im Januar jetzt angefangen mit ihrem Digital Yuan. Und es gibt inzwischen 90 Länder, die alle an einer digitalen Währung basteln. Und ich glaube, dass eben diese Sanktionen jetzt und die Nachwirkungen dieser Einkassiererei von Dollarreserven wird dazu führen, dass der Druck, da schnell was auf die Beine zu stellen, was eine Alternative sein könnte, wo die Amerikaner nicht die Hand drauflegen können, das wird sich noch enorm steigern. Und die Amerikaner wiederum werden versuchen, in dem Rennen eben jetzt ein bisschen mit Verspätung vielleicht, aber natürlich mit dem Wumms, den sie haben, hinterher zu kommen. Und dann wird das nochmal sehr, sehr interessant werden am Finanzmarkt, was da alles dann passiert.
Also das letzte Wort in Sachen Dollar ist definitiv noch nicht gesprochen und wir behalten all diese Entwicklungen natürlich für Sie, liebe Zuhörer, weiter im Blick. Jetzt aber dir, Heike, erstmal ganz lieben Dank für deine Zeit und diese Einschätzungen. Liebe Hörer, das war jetzt eine Menge Input für unsere erste Podcast-Folge von Inside Wall Street. Bevor wir Sie aber jetzt entlassen, wollen wir nochmal zum Schluss meinen Kollegen Jens Korte zu Wort kommen lassen, der uns all das, was wir eben in dieser Folge gehört haben, nochmal einordnet und vielleicht nochmal einen anderen, einen unerwarteten Blickwinkel mit auf den Weg gibt. Jens, wir haben ja heute eine Menge über den Dollar gesprochen, auch über den Aufstieg und die Rolle der Währung in Zukunft. Wie blickst du denn auf all diese Entwicklungen? Entwicklungen, vor allen Dingen aus Sicht der Wall Street, aus Sicht der Investoren also?
Ja, ich glaube, eins haben wir ganz klar gesehen. Die Vereinigten Staaten wären nicht die größte Volkswirtschaft der Welt ohne den Greenback, also ohne den Dollar. Und diese ganze Diskussion, wird China den Dollar bald abhängen? Also ich gehe persönlich nicht davon aus, dass das in naher Zukunft passiert. Und solange der Dollar die Weltleitwährung bleibt, so lange können die Amerikaner unter anderem auch ganz gut mit den Schulden leben. Aber ich will das Ganze jetzt auch gar nicht nochmal komplett aufräumen. Aber eben der Dollar, das ist nun mal einer der zentralen Punkte, weshalb Amerika das ist, was dieses Land letztendlich ist, trotz aller strukturellen Probleme. Und das vielleicht, denke ich, ist auch nochmal ganz wichtig, Sabrina, was die Vereinigten Staaten einfach sind. Sie haben den liquidesten und besten Kapitalmarkt auf dieser Welt. Und das ist ein Fakt für den Moment. Und damit hat Amerika einen gewaltigen Wettbewerbsvorteil gegen Europa ohnehin, aber letztendlich auch gegenüber China.
Glaubst du denn, dieser Wettbewerbsvorteil für den Dollar, diese Vormachtstellung, kann bestehen bleiben, wenn sich immer mehr Nationen von der US-Währung abkoppeln?
Na gut, wir haben es ja eben von Heike gehört, was es da teilweise für Probleme und es gibt ja keine Probleme in Amerika, für Herausforderungen gibt und was da momentan oder eventuell drohen könnte. Also ich möchte das gar nicht komplett ausschließen, aber eben für den Moment gehe ich davon aus, dass die Stärke der USA bleibt, dass der Dollar erstmal noch das bleibt, was er ist. Aber logisch, wenn wir uns jetzt die ganze Welt angucken und was jetzt auch nochmal mit dem Ukraine-Krieg passiert, das war ja auch letztendlich schon vorher. Es kann schon sein, dass sich die Welt in gewissen Blöcke aufteilt und der Dollar dann zumindest nicht mehr so einflussreich ist, wie er das vielleicht noch, sagen wir mal, vor 5 oder 10 Jahren gewesen ist.
Wir bleiben da auf jeden Fall dran und werden dieses Thema weiter begleiten, genauso wie andere große Trends und Entwicklungen natürlich, alle 2 Wochen hier bei Inside Wall Street. Und damit sagen wir Ihnen, liebe Zuhörer, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass Sie auch bei der nächsten Folge mit dabei sind und wir freuen uns natürlich über jegliche Form von Kritik und Anregungen, um diesen Podcast in Zukunft noch besser zu machen.